Der Tag, an dem.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast, Der Tag, an dem. Wir, das sind Claudia Höflich, Historikerin und Leiterin des Museums Hameln, und ich, Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister und Weser Zeitung, ebenfalls in Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Wir haben es heute mit einem Ereignis zu tun, das vielleicht erstmal nach reiner Technikgeschichte klingt, aber damals war es ein großes Ereignis, an dem noch heute viele spannende menschliche Geschichten hängen, die uns bis über den Atlantik nach Amerika führen werden. Es geht nämlich, jetzt spiele ich auch gleich mal die authentische Atmo ein, es geht auf die Weser. Das, was wir da hören, ist ein moderner Schiffsmotor, aber wir sprechen heute über den 6. Oktober 1843, und das war der Tag, an dem in Hameln Hermann, der erste Liniendampfer, ablegte. Erfunden wurden Dampfschiffe schon im 18. Jahrhundert, es gab auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts so ersten Linienbetrieb, was das angeht. Warum, Claudia, hat es trotzdem bis 1843 gedauert, bis Dampfschiffe regelmäßig bei uns auf der Weser unterwegs waren?
Ja, das lag vor allem daran, dass die Weser gar nicht so einfach schiffbar gewesen ist. Also da gab es Stromschnellen und Sandbänke und, also gut, gibt es immer noch tatsächlich, und Steine und starke Mäander und schwankenden Wasserstand. Und das war für die ersten Dampfschiffe, die gebaut wurden, eine große Herausforderung, weil die nämlich noch wenig Leistung und großen Tiefgang hatten. Es wurde dann 1819 schon mal ein erster Versuch gemacht auf der Oberweser mit einem Dampfschiff. Das war so ein Heckraddampfer. Das war allerdings ein ziemliches Debakel, denn als der hier dann seine Jungfernfahrt antrat, da musste man eben feststellen, dass die Maschine viel zu schwach war und dass er dann ja letztlich mit Menschen- und Pferdekraft nur über dieses Fahrwasser der Weser auf der Oberweser bewegt werden konnte. Und das hat dann erstmal für lange Zeit dazu geführt, dass kein weiterer Versuch unternommen wurde. Auf der Unterweser fuhren dann schon regelmäßig Dampfschiffe, aber auf der Oberweser nicht. Und ja, das war tatsächlich ein großes Problem. Dazu kam auch noch, das darf man auch nicht vergessen, dass diese territoriale Zersplitterung Anfang des 19. Jahrhunderts echt auch noch ein großes Thema war. Wenn man auf der Oberweser unterwegs war, dann musste man, oder auf der, wenn man jetzt mal den ganzen Weserlauf ins Blick nimmt, dann in den Blick nimmt, dann musste man über 20 Zollstellen passieren. Und viele davon eben auf der Oberweser. Und das hat auch dazu geführt, dass das für die Schifffahrt überhaupt gar nicht attraktiv war, ne? Wenn man irgendwie alle paar Kilometer anhalten musste und Zoll entrichten. Das ist auch erst in den 1820er Jahren durch diese Weser-Schifffahrtsakte, die das dann ein bisschen vereinheitlichte, ein bisschen besser geworden. Und dann dauerte es bis 1841, bis sich eine Reihe von Männern zusammenschloss, um eben hier in Hameln eine Initiative zu starten, um die Dampfschifffahrt auf der Oberweser zu etablieren und eben auch versuchen, das nachhaltig zu etablieren. Da wurden dann nicht nur in Hameln, sondern auch in Münden und Minden und Bremen Komitees gebildet, also Komitees und Ausschüsse zur Gründung einer Dampfschifffahrtsgesellschaft. In Hameln kam es dann 1842 eben zur Gründung dieser Vereinten Weser Dampfschifffahrtsgesellschaft, so ist der korrekte Name gewesen, im November 42. Und da wurden dann die Direktoren beauftragt, Dampfschiffe einzukaufen bzw. in Auftrag zu geben. Diese Direktion der Vereinten Dampfschifffahrtsgesellschaft, die haben dann wirklich so eine Markterkundung gemacht und haben sich dann eben schlau gemacht, wo Schiffe zu welchen Konditionen gebaut werden, und haben dann eins in England in Auftrag gegeben und haben eins in Paris bestellt. Und das Schiff, das bei der englischen Werft gebaut werden sollte, das hätte eigentlich das erste sein müssen, das hier dann auch in Hameln eintrifft. Da gab es dann aber ganz schlimme Verzögerungen, sodass das als zweites beauftragte, aber dann schließlich eher fertige französische oder in Frankreich gebaute Schiff das erste war, das nach Hameln kam. Und das ist Hermann.
Jawohl, da sind wir bei unserem Hermann angekommen. Und es gibt einen Bericht davon, wie Hermann in Hameln ankommt. Die Hamelschen Anzeigen haben das damals geschrieben und da steht: Gegen 3 Uhr entdeckte man den Rauch des Dampfers, der in der Gegend von Wehrbergen aufstieg. Sogleich erfüllte lauter Jubelruf die Luft, donnernd fielen die Kanonen ein in die frohen Stimmen. Und am nächsten Tag, das ist der Tag, über den wir heute reden, am 6. Oktober 1843, dann durften auch die Hamelner aufs Schiff.
Genau, das dem Ganzen vorangegangen war die Empfangnahme oder Inempfangnahme von Hermann in Bremen. Also die Schiffsbauer hatten das Schiff bis nach Bremen geliefert und dort nahm dann die Direktion der Vereinten Weser Dampfschifffahrt das Schiff in Empfang und haben Hermann dann erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Da waren dann also ein Ingenieur und ein Maschinenbauer dabei, die die Abnahme gemacht haben. Und das war Ende September und dann sind sie tatsächlich schon mal mit wenigen Leuten Besatzung bis nach Hameln geschippert auf der Weser bis zum 5. Oktober dann. Und das war ein großes Hallo, ein Riesenfest, als Hermann dann in Hameln einlief. Und dann hat sich natürlich da aber auch gleich eine etwas anekdotische Geschichte angeschlossen, denn Hermann mit seinen Schaufelrädern an den Seiten war zu breit für die Schleuse. Er sollte ja auf der Oberweser zwischen Hameln und Hannover-Schmünden fahren und dann mussten wirklich, das steht in dem Bericht vom 5. Oktober, nicht in den Hamelschen Anzeigen, sondern wird dann später noch berichtet, hätte die festliche Stimmung des Artikels so ein bisschen gedrückt. Die Schaufelräder mussten abgenommen werden, damit er durch die Schleuse passt. Also das war tatsächlich ziemlich aktig, dass diese Radkästen und eben die Schaufelräder komplett abgenommen werden mussten. Und deshalb ist auch der Betrieb von Hermann dann erst am nächsten Tag losgegangen. Und deshalb durften auch am nächsten Tag erst Hamelner mit dem Schiff dann fahren, weil das natürlich auch alles etwas dauerte, bis die Schaufelräder dann wieder dran waren.
Aber beeindruckend, dass das überhaupt geht. Also so groß wie diese Schaufelräder waren, dass man die mal kurz auf dem Wasser dann abschrauben konnte.
Absolut. Vor allem muss man sich eben vorstellen, das war ein Schiff für 200 bis 300 Passagiere. Also das ist eben nicht ganz klein gewesen.
Aber es gibt eine Darstellung, ein sehr hübsches Bild, wo man viel Weserbergland und klein auf dem Fluss auch den Hermann sieht. Da sieht das nach einem relativ simplen Schiff aus, sag ich mal. Nicht nach komfortablem Ausflugsdampfer. Täuscht das? Was für ein Schiff war das? Beschreib mal.
Ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn man sich dieses Bild anguckt, das ist ja eine Zeichnung, dann sieht es schon genau ganz schön schlicht aus, ein bisschen eher nach Holzklasse. Wenn man sich dann aber diese Spezifikationen mal genauer anguckt, also dieses Schiff war über 43 Meter lang und knappe 4 Meter breit und war für 200 bis 300 Passagiere ausgelegt, erste und zweite Klasse. Und es gab eine, wie das immer so schön heißt in diesen alten Beschreibungen, eine Restauration, also es gab irgendwie auch Verpflegung und sogar eine Bibliothek. Mhm. Also es scheint da abseits der Dinge, die diese Zeichnung uns preisgibt, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ausstattung und Prunk gegeben zu haben.
Ja, also es ist auf diesem Bild ist quasi kaum was Überdachtes zu erkennen. Da denkt man, okay, es ist ja eher eine Floßfahrt. Aber ja, offenbar ging da noch mehr. Für wen war dieses Schiff denn gedacht? Wer sollte denn da auf der Weser schippern? War das wie heutzutage so ein nettes Freizeitangebot oder war das wirklich ein Verkehrsmittel? Hameln hatte damals noch keinen Bahnanschluss. Der kam erst ungefähr 30 Jahre später, 1872. Ja, wie war es gedacht?
Das war schon von Anfang an eher eine heterogene Zielgruppe, die diese Gesellschaft da im Blick hatte. Nämlich einmal wirklich die Ausflugsreisenden. Also man muss ja wirklich auch sagen, dieses Konzept von Freizeit und von Freizeitbeschäftigung und von der Sommerfrische und den Vergnügungsfahrten am Wochenende, das ist ja ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Also das ist ja was eigentlich da erst zumindest für die breite Masse erfunden wird oder sich entwickelt. Und natürlich wollte man genau da eben diese Zielgruppe abgreifen, also derjenigen natürlich, die sich sowas leisten können, aber die dann eben auch sehr regelmäßig in der näheren Umgebung, ne, da fuhr man ja noch nicht zur Vergnügung übers Wochenende in die nächste europäische Hauptstadt, sondern da erkundete man die Umgebung und da waren solche Ausflugsfahrten dann natürlich ein ganz tolles Angebot. Das war die eine Zielgruppe. Die zweite Zielgruppe waren aber von Anfang an auch schon Auswanderer. Also seit den 1830er Jahren ist ja in Mitteleuropa, in Deutschland, auch eine Auswanderungswelle zu beobachten. Und diese Zielgruppe hatte eben die Vereinte Weser-Dampfschifffahrt von Anfang an mit im Blick. Auf den ersten Fahrplänen werden direkt schon die Anschlussschiffe in Bremen und Bremerhaven nach Übersee mit angekündigt, sodass das also tatsächlich von Anfang an, sind sie da, was die Zielgruppe angeht, zweigleisig gefahren.
Ich habe es mir gerade mal vorgeholt. Es war nämlich im Jahrbuch des Hamelner Museums, des Museums Hameln. Da ist zu sehen ein Fahrplan für März und April 1844 ist in der Dauerausstellung des Museums zu sehen. Und da kann man dann tatsächlich so die Anschlussschiffe sozusagen nachlesen. Und da steht, dass in Bremen, wo habe ich es denn, nach New York, New Orleans, Philadelphia, Baltimore ungefähr alle 10 bis 12 Tage.
Ganz genau, also da wurde direkt eben schon auf Auswanderer abgezielt und das ist sowieso ganz spannend. Diese Auswanderungswelle, wie gesagt, die geht in den 1830er Jahren los, dann in den 1840er Jahren partizipiert diese Vereinte Weser-Dampfschifffahrt mit Hermann und weiteren Schiffen da auch ganz kräftig dran und auch weitere Berufsgruppen bilden sich dann hier in Hameln tatsächlich, die sich auf Auswanderung spezialisieren. Also es gibt dann auf einmal hier Agenturen, die Auswanderer beraten, die sich natürlich sicherlich auch ganz gut dafür bezahlen lassen, dass sie so eine Auswanderung organisieren, die dann eben mit Bremer Agenturen in Verbindung stehen, die mit denen zusammenarbeiten oder sogar Dependancen sind von Bremer Agenturen. Also das ist tatsächlich auch noch ein neuer Wirtschaftszweig, der sich dann hier so entwickelt.
Das war mir vorher auch nicht klar, was für einen wirtschaftlichen Eindruck sozusagen das Thema Auswandern oder auch sozialen Eindruck, sag ich mal, in Hameln damals gemacht hat. Tatsächlich hat man den Eindruck, als hätten die Weserdampfer Hameln Amerika ein ganzes Stück näher gebracht. Ausgewandert wurde dann ja, hast du schon angesprochen, vor allem über Bremerhaven. Das ist dann an der Weser wie praktisch. Mehr als 7 Millionen Auswanderer waren es dort von 1830 bis 1974, habe ich nachgelesen. Und von diesen Menschen haben eben dann auch viele Hameln passiert oder sie kamen sogar aus Hameln. Wo hat das in der Stadt aus heutiger Sicht Spuren hinterlassen?
Das ist wirklich eine gute Frage, denn so richtig Spuren, ich sag mal, außerhalb von Archiv und Museum findet man da wenig.
Dann nehmen wir die.
Also im Museum speziell und natürlich auch im Archiv hat sich einiges an Unterlagen erhalten. Wir haben eben wirklich einige von diesen sehr frühen Fahrplänen. Wir haben aber auch in unserem eigenen Archiv ein ganz wunderbar gebundenes Buch, wo ganz viele Unterlagen dieser Vereinten Weser-Dampfschifffahrtsgesellschaft zusammengebunden sind. Also die Statuten, die Generalversammlungen. Leider nicht drin sind die genauen Spezifika für die Bestellung der Schiffe. Das hätte mich jetzt nochmal besonders interessiert. Aber ganz viel, was so den täglichen Betrieb angeht, bis hin zum Kohleverbrauch der Schiffe. Sowas finde ich ja auch immer ganz zauberhaft, wenn man sowas nachvollziehen kann. Da wurden wirklich diese 4 bzw. 5 Schiffe, die dann im Laufe der Zeit für die VWD fuhren, die wurden in Konkurrenz gegeneinander gesetzt. Ne? Also da wurde dann tatsächlich so eine Art Wettbewerb ausgerufen, welcher Heizer, welcher Kapitän am wenigsten Kohle verbraucht. Und die konnten dann Prämien bekommen und auf allen Schiffen wurde ausgehängt, was die jeweils anderen Schiffe verbrauchten. Also das ist schon tatsächlich auch spannend, ja, wenn man sieht, wie so gewirtschaftet wurde im 19. Jahrhundert an solchen Stellen.
Und es wurde nicht aus jeder Auswandererfamilie sowas wie aus Familie Trump oder Trump, die Geschichte hört man in den letzten Monaten ja wieder sehr häufig, sondern es war oft ein hartes Leben, es war oft ein hartes Schicksal auch, was die Leute dann hatten. Es gibt Berichte von Leuten, die aus Hameln ausgewandert sind, es gibt Berichte von Leuten, die es versucht haben. da lässt sich einiges nachvollziehen.
Tatsächlich, genau. Wir können nicht genau sagen, wie viele Menschen jetzt wirklich aus Hameln im Laufe der Jahre im 19. Jahrhundert ausgewandert sind, aber es gibt eben so ein paar, da kann man es ein bisschen genauer nachvollziehen. In den Hamelschen Anzeigen werden ab den 1830er Jahren Anzeigen veröffentlicht von vielen Auswanderern, die sich dann wirklich verabschieden. Manchmal war das nicht nur eine Nettigkeit, sondern manchmal hing das auch daran, dass es da noch Verbindlichkeiten gab, und das war dann das Zeichen so, also wenn ich noch Schulden bei euch habe, die ich begleichen muss, dann kommt bis dann und dann vorbei, denn dann bin ich weg. Ganz interessant ist, dass auch immer wieder Menschen versucht haben, Beihilfen vom Rat zu bekommen für eine Auswanderung, und die werden manchmal bewilligt, manchmal werden die aber auch abschlägig beschieden und solche Sachen, das ist ja noch ein bisschen anders
völlig,
im 19.
Völlig seltsame Konstruktion, dass man als Stadt sagt, ich zahle Geld, damit du gehst, also dann das lässt tief blicken, um was für Leute es dann gehen mag. Die wollte man vielleicht auch loswerden.
Ja, obwohl ich gar nicht viele Bewilligungen gefunden habe. Was ich eher gefunden habe, sind abschlägige Bescheide. Und die finde ich auch ganz interessant. Denn also wir sind ja im 19. Jahrhundert dann noch weit weg von Datenschutz. Dann wird das alles irgendwie ganz schön in der Zeitung auch veröffentlicht, eben in den Hamelschen Anzeigen. Und da sind dann mitunter eben mittellose Männer, die gerne auswandern wollen, und dann begründet der Rat damit, dass ihnen keine Unterstützung gewährt wird, damit, dass sie eben mittellos sind und so schon nicht für sich selbst sorgen können und deshalb nicht davon ausgegangen wird, dass diese Auswanderung, dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird. Wer wirklich Beihilfen bekommen hat, ist tatsächlich nicht so ganz ersichtlich, aber gut, man kann sich schon vorstellen, ne, dass man vielleicht Delinquenten loswerden wollte mit einer Unterstützung, aber das ist eben, das müsste noch ausrecherchiert werden. Das ist für Hameln nicht so ganz belegbar.
Aber es gab auch Erfolgsgeschichten.
Auf jeden Fall. Wir haben ein paar wenige Geschichten, die man nachvollziehen kann, wo man eben weiß, wo die Menschen abgeblieben sind und wo es dann auch noch hier, auch wieder in den Hamelschen Anzeigen, tatsächlich noch so eine Weiterverfolgung des Schicksals gibt. Ein Beispiel ist ein ehemaliger Bürgervorsteher, Hake heißt der, Konrad Hake, der mit seiner gesamten Familie, ich glaube 11-köpfige Familie, in den Anfang 1850er Jahren nach Amerika ausreist, und der schreibt dann eben noch verschiedentlich Briefe nach Hause und nach Hameln, und die werden dann da abgedruckt. Und ja, der landet am Ende über verschiedene Stationen, unter anderem kämpft er auch im amerikanischen Bürgerkrieg, aber über verschiedene Stationen landet er dann in Wisconsin und hat es da dann eben geschafft, eine riesige Farm auch zu bewirtschaften, beziehungsweise erstmal aus dem Boden zu stampfen und dann erfolgreich zu bewirtschaften. Und das gar nicht so sehr als Familienbetrieb, sondern er schreibt dann auch davon, wie seine Kinder, das sind auch 11 oder 12, an verschiedenen Stellen eben selbst erfolgreiche Betriebe aufgebaut haben. Und naja, das klingt schon auf der einen Seite so ein bisschen wie der amerikanische Traum, ne? Also dieses mit nichts hinübergehen und dann vom Tellerwäscher zum Millionär. Was aber interessant ist, ist, dass er auch sehr deutlich schildert, dass das alles verdammt harte Arbeit ist. Also, dass man eben nicht glauben muss, man kann nach Amerika fahren und dann, weiß ich nicht, fließt da Wein durch die Bäche und man bekommt Geld gereicht und muss sich um nichts kümmern, sondern dass da wirklich auch harte und unermüdliche Arbeit hintersteckt und man sonst eben auch in Amerika nichts wird.
Mhm. Wer Lust hat, da ein bisschen weiter zu wühlen und einzutauchen, selbst es gibt eine Online-Datenbank, wo man Passagierlisten von Auswandererschiffen durchforsten kann. Passagierlisten.de ist die Adresse, ganz einfach. Das ist ein Projekt der Bremer Handelskammer und des Bremer Staatsarchivs. Ich habe da mal durchgeguckt, was man da so an Hamelner Namen findet. Habe über 150 Hamelner Namen gefunden. Allerdings geht das bis weit ins 20. Jahrhundert rein. Das ist jetzt nicht nur diese heiße Phase der Auswanderung, über die wir gerade redeten. Trotzdem sehr spannend. Ich habe sehr viele Namen gefunden, sehr viele Nachnamen gefunden, die mir irgendwie aus Hamelner Umfeld bekannt vorkamen. Also vielleicht ein schöner Tipp, um selber mal nach Verwandten zu suchen. Also man hat schon den Eindruck, es ist auch in Hameln ein Faktor gewesen, obwohl wir weit weg sind von der Küste. Wir sind am Fluss, wir haben jetzt einen Dampfer, den haben wir gerade eingeführt, und der bringt im Endeffekt bis nach Amerika.
Ja, genau. Und Menschen aus dem Süden, also aus dem Hessischen zum Beispiel, das wird zumindest immer sehr so beschrieben, dass da sehr viele Auswanderer dann eben über die Weser, vor allem über die Oberweser dann weiterfuhren. Und das ist ein wichtiger Faktor letztlich auch für die Wirtschaft hier in der Stadt. Das merkt man auch so ein bisschen. Also auch die Hoteliers und die Gastwirte, die partizipieren da auch dran. Denn ähnlich wie bei der gesamten Schifffahrt natürlich, über die Jahrhunderte müssen alle Schiffe in Hameln anhalten. Also hier fährt kein Schiff einfach so vorbei. Ne? Da ist entweder die Schleuse vor und vor dem Schleusenbau ja das Hamelner Loch. Und deshalb ist auch diese Dampfer, also dieser Dampferbetrieb, dieser Linienbetrieb so, dass die Schiffe von Hannover-Schmünden nach Hameln fahren und dann wechselt man das Schiff und dann fährt man von Hameln weiter bis, ja, letztlich nach Bremerhaven. Und viele mussten dann hier auch übernachten und mussten sich hier erst ein Quartier nehmen, weil die Schiffe natürlich nicht nahtlos Anschluss hatten, sondern da immer eine Nacht zwischen lag. Und wenn Hermann dann aus Hannover-Schmünden hier ankam, dann musste man eine Nacht hier bleiben in Hameln und übernachten und sich irgendwo eben ein Nachtlager suchen, bevor man dann am nächsten Tag mit Wittekind weiterfahren konnte nach Bremerhaven, wo dann hoffentlich ein Dampfer nach New York ablegte.
Denn die Alternative verkehrstechnisch war nicht so groß. Also man konnte dann mit Kutsche, Fuhrwerk, zu Fuß irgendwie sich auf den Weg machen. Aber es war eine so andere Welt. Es gab noch keine Eisenbahnverbindung, das haben wir schon erwähnt. Ich sag mal, der Nachmittag oder Abend in Hamburg oder Bremen, den wir uns heute dann mal gönnen, das war wirklich noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und da war eben diese Schiffsverbindung sehr entscheidend. Es gibt, wo wir schon bei Ausflügen sind in den Norden, Bremerhaven war schon ein paar Mal unser Stichwort als der große Auswandererhafen. Es gibt das Auswandererhaus in Bremerhaven, das ist ziemlich bekannt. Das hat natürlich ganz viel über das Thema zu erzählen. Eine lustige Hamelner Geschichte ist noch eine große Hamelner Spur. Ganz in der Nähe vom Auswandererhaus steht in Bremerhaven auch noch das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Und da findet man das Herzstück, sozusagen das Mittelschiff eines Weserdampfers. Dort im Museum heißt der wieder, muss man sagen, Meißen. Unter diesem Namen ist er nämlich ab 1881 auf der Elbe gefahren. Auf der Weser war er unterwegs später als Kronprinz Wilhelm, nämlich ganz schön lange, von 1907 bis 1967, ist dann aber im Deutschen Schifffahrtsmuseum, wenn auch zersägt, gelandet und illustriert da nämlich jetzt das Thema, und da schließt sich unser Kreis, Migration. Und die Kuratorin in Bremerhaven, Dr. Marleen von Bargen ist das. Die hat meinem Kollegen Marc Fisser vor einer Weile noch erklärt, an der Meißen wird thematisiert, wie die Reisebedingungen von Auswanderern im 19. Jahrhundert aussahen, die aus dem Binnenland weite Strecken zu den Auswandererhäfen Bremerhaven oder auch Hamburg zurücklegen mussten. Genau unsere Geschichte also.
Was ich bei der Recherche zu dieser Folge besonders mochte, das sind die vielen kleinen Geschichten, die da drin stecken. Wenn man sich die Zeitung mal so durchliest und dann eben auch die Unterlagen der Vereinten Weser Dampfschifffahrt, da sind so viele Themen drin versteckt. Das macht wirklich dann Lust, da auch noch weiter einzusteigen. Da sind Berichte über die Auswanderer, die hier bei den Hoteliers in Hameln übernachteten. Die Hoteliers haben dann zum Teil ihre Festsäle zur Verfügung gestellt, wo dann eben so ein Massenquartier eingerichtet wurde. Da gibt es Berichte über Diebstähle und dann gibt es Berichte auch über Handgreiflichkeiten. Einmal wird ein Baby zurückgelassen und dann stellt sich raus, dass ein verwitweter Vater nicht wusste, wie er das Kind versorgen sollte. Der wurde dann in Bremen aufgegriffen und mit seinen beiden halbwüchsigen anderen Kindern wieder nach Hameln gebracht, um dann eben tatsächlich auch den Säugling hier abzuholen. Also tatsächlich so menschliche Schicksale und Tragödien, die sich dann da auch hinter diesen Namen verbergen, die man dann in Bremerhaven vielleicht in den Listen findet. Und was ich aber auch ganz interessant fand, waren dann Geldsparvorschläge, die Vereinte Weser Dampfschifffahrtsgesellschaft dann ihren Aktionären vorschlägt bzw. unterbreitet, als die Gesellschaft schon so langsam in so eine finanzielle Schieflage kommt. Da wird dann allen Ernstes, also ich meine, gut, wir sind im 19. Jahrhundert, na klar, da war das gang und gäbe und wir wissen, es ist heute an manchen Stellen immer noch nicht besser, aber da wird dann ernsthaft vorgeschlagen, man sollte bei der Einstellung für die Restaurants auf den Dampfern Köchinnen bevorzugen. Und zwar nicht etwa, weil die besser kochen würden oder weil die fachlich einfach besser seien als ihre männlichen Kollegen. Nein, sie sind günstiger, weil natürlich die Lohnkosten geringer waren, denn Frauen haben einfach für den gleichen Job viel weniger verdient.
Clever.
Ja.
Tja, das 19. Jahrhundert, genau.
Gender Gap im 19. Jahrhundert noch einiges größer als heute. Ja, wir legen wieder an. Wir sind am Ende von dieser Folge von Der Tag an dem. Darum der Hinweis, der in jeder Podcast-Folge einmal fallen muss. Abonniert unseren Podcast auf allen Kanälen, dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge. Und auch für die haben wir nämlich schon Pläne, Claudia.
Genau. Und wir sind ja in Hameln und es ist zwangsläufig. Irgendwann muss natürlich auch uns ein Geselle über den Weg laufen. Und so werden wir uns am nächsten Tag an dem beschäftigen, mit dem Tag, an dem vielleicht ein Rattenfänger nach Hameln
ja.
kam. Yay! Nämlich dem 26. Juni 1284. Das wird unser Tag an dem sein.
Und in der Geschichte steckt ganz viel Spannendes.
Oh ja, mal gucken, ob wir überhaupt mit einer Folge hinkommen.
Genau, wir machen mehrere Tage mit dem Rattenfänger. Ja, aber das war's nun wirklich. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau. Macht es gut. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Der Tag an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.